Herzlich willkommen zum Miteinander reden Podcast mit Michael Lorenz. Heute werden wir sprechen über das Thema hypnosystemisches Coaching. Mein Gast ist prädestiniert dafür und ich bin erst auch durch sie darauf aufmerksam geworden. Sie wurde geboren 1962 in Herzebrock. Wem das nicht sagt, der vielleicht nicht aus OWL kommt, das ist im Kreis Gütersloh. Sie ist dann in Mittelfranken aber aufgewachsen und schließlich übers Rheinland zurück nach Ostwestfalen-Lippe gekommen. Sie war zunächst für 15 Jahre als Krankenschwester tätig und hat dann nochmal ein Pädagogikstudium begonnen und absolviert und ist letztendlich seit 2016 selbstständig. Also eine ganz coole Vita, wie ich finde, da nochmal so einen Wechsel zu machen. Sie ist heute systemische Beraterin, Supervisorin und Business Coach. Ihre Freizeit verbringt sie mit Lesen, Reisen, sportlichen Aktivitäten wie Yoga, Body Balance, auch nachher nochmal fragen, glaube ich, und immer wichtiger der Müßiggang für die eigene Regeneration. Wunderbar, herzlich willkommen, Birgit Falk.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
In meinem kleinen, feinen Podcast. Ich muss direkt über Müßiggang mit dir sprechen. Zum einen, weil ich es selber gerne mache und vor allen Dingen, weil ich die Antwort so charmant fand oder die Aussage so charmant fand. Wie schaffst du es denn, so produktives Nichtstun am besten?
Indem ich die Produktion einfach schon mal weglasse und ja, so entdecke, wie es einfach echt total gut ist und mir gut tut, wenn ich nur genieße. Und beobachten tun wir Menschen sowieso immer, atmen, das läuft auch automatisch. Und ich kann es mittlerweile echt genießen, mich in irgendein Café zu setzen oder auch im Urlaub faul auf dem Liegestuhl zu liegen, mal nichts zu tun und einfach mal nur zu sein. Zu sein, wie ich gerade bin und wenn dann noch die Sonne scheint, die Sonne genießen, auch auf der Haut spüren.
Schön.
Und mich wohlfühlen.
Klingt für mich wunderbar, ja. Ich mache es auch gerne spontan mal so einen Spaziergang, da so ein bisschen die Gedanken fließen lassen. Finde ich auch immer wieder wunderbar, genau. Wir haben es gerade in der Intro auch schon ein bisschen gehört. Du warst ja zunächst Krankenschwester. Jetzt der Wechsel ist dann ja nicht ganz alltäglich. Also von deinen alten Kollegen, Kolleginnen haben den Weg ja wahrscheinlich nicht allzu viele gemacht. Viele sind wahrscheinlich heute noch als Krankenschwester tätig, vermutlich. Was war denn, gab es bei dir irgendwie so den einen Auslöser und vermisst du das auch ein bisschen?
Dazu möchte ich einfach auch mal so erzählen, dass ich schon so als Jugendliche den Wunsch gehabt habe zu studieren. Jetzt könnte man so sagen, das katholische Mädchen vom Lande durfte nicht studieren. Ja, das spielte mit eine Rolle. Das war ja so bei meinen Eltern und auch so in dem Ort, in dem ich in Mittelfranken gelebt habe, nicht so üblich, dass die Mädchen Abi machen und dann auch studieren. Bei mir ist dennoch so dieser Wunsch zurückgeblieben. Und ich habe mich dann ja für eine Krankenpflegeausbildung entschieden. Habe auch wirklich bis zum Ende sehr gerne in diesem Beruf gearbeitet. Und neben den sogenannten Patienten, neben den gesundenden Menschen, habe ich auch gemerkt, wie hilflos die Angehörigen öfters waren. Gerade auch auf Intensivstationen. Und ich habe fast ausschließlich im Intensivpflegebereich gearbeitet. Da habe ich das eben beobachtet, wie die Angehörigen entweder schon vor der Intensivstation mit Angst zu tun hatten und auch wenn sie dann am Krankenbett standen, das war wirklich spürbar und auch ich konnte es auch beobachten, wie die überfordert waren. Und ich habe dann Wege so versucht für mich zu finden, auch wie ich die gut ansprechen kann, wie ich die gut, gerade auch wenn es Patienten waren, die lange auf Intensiv waren, wie ich da auch so ein Selbstvertrauen bei den Angehörigen stärken kann, dass sie wirklich auch was Gutes und Wichtiges für ihre wirklich liebsten Menschen, die da liegen, tun können. Und da ist, glaube ich, auch schon so der Wunsch nach beratend tätig zu werden, so entstanden. Und zum Ende vom Jahr 1999 hin, oder es war an sich so im Sommer, war auch eine Situation auf Intensivstation, wo ich so gedacht habe, nee, bis zur Berentung willst du da nicht arbeiten. Du möchtest wirklich nochmal diesen Wunsch zu studieren und auch irgendwie in die Beratung zu kommen, dem möchte nachgehen.
Okay.
Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht.
Ja,
Bin ich dann nachgegangen.
Ja, spannender Weg, sehr schön. Und zu der anderen Frage, vermisst du das hin und wieder? Ich meine, wenn man jetzt irgendwie an die Arbeitszeiten denkt, dann vermutlich nicht. Mhm. Mit Wochenendarbeitszeiten mal nachts was machen. Aber andere Aspekte irgendwie? Oder bist du da komplett fein und vielleicht auch schon viel zu lange raus?
Ich bin in einem gewissen Sinne gar nicht raus, weil mein Mann Mediziner ist.
Okay.
Und ich immer noch dadurch viel mitbekomme, was es bedeutet, im Krankenhaus zu arbeiten. Mhm. Ich habe auch weiterhin Freunde und Freundinnen, die in der Krankenpflege tätig sind,
ja,
die auch in meinem Alter sind und ich echt bewundere, wie sie, wie du vorhin schon sagtest, so diesen Schichtdienst.
Ja.
Und auch, die verzichten ja auch auf viel, auch oft auf Anerkennung und auf Wertschätzung, auch nicht nur durch, sag ich mal, verbale Rückmeldungen, sondern auch durch eine finanzielle Wertschätzung. Da verzichten die viel drauf und ich bewundere die, dass sie das dennoch weitermachen.
Ja.
Für mich war dann aber so eben wirklich der Punkt zu sagen, ich will jetzt was anderes, habe aber halt noch Kontakte ins Gesundheitssystem. Mhm. Auch durch, also ich spreche, wenn Menschen zu mir in meine Praxis kommen, die ich seit 2016 habe, nicht von Klienten, sondern für mich sind das Kunden. Und ich arbeite im Dienste von diesen Menschen. Das heißt, ich biete denen was an durch meine systemische Ausbildung, die ich nach dem Studium gemacht habe, sodass sie für sich gut in eine Selbststeuerung und Selbstorganisation kommen.
Finde ich allein von der Begrifflichkeit schon mal wertschätzender, ne? Ich glaube, das macht auch da schon wieder ein bisschen was aus. Wir hatten es ja eben auch auf dem Flur, ne, Kommunikation. Manchmal sind es so Kleinigkeiten, einfach nur, du kannst es so und so benennen, ne, oder du kannst es so und so aussprechen. Teilweise kann das, macht das viel aus, ja. Wir kommen nicht umher, wir müssen über Gunter Schmidt sprechen, ne?
Ja.
Wer ist das? Was hat der so ganz nebenbei mit dem Thema auch zu tun? Klär uns mal auf.
Ja, nebenbei und ganz hauptsächlich hat Gunter Schmidt mit dem Thema zu tun, dass er der Pionier des hypnosystemischen Konzeptes ist.
Kannst du das sagen, was das jetzt genau ist?
Ich möchte mal mit einem Beispiel anfangen.
Das ist gut.
Ist dir das schon mal passiert, dass du aus irgendeiner Situation rausgekommen bist und so gedacht hast, oh Mann, und jetzt ist es halt passiert?
Ich glaube, wer nicht. Ja, absolut.
Ja, genau.
Nicht nur einmal.
Ja, und genau da kann ich mich anschließen, Michael. Auch ich kenne das nur allzu gut.
Ja.
Und er hat dann eben durch den Milton Erickson angefangen, sich das Es, wieso passiert das einfach so, mal genauer anzuschauen. Und hatte durch den Milton Erickson da ja schon, sage ich mal, gute Infos gekriegt. Der Erickson ist ja auch ein ausgebildeter Psychiater und auch Psychotherapeut und hat eben auch gerade so diese Hypnotherapie immer weiter auch entwickelt. Und der Gunter Schmidt hat da wirklich das Wissen mitgenommen und hat dann auch angefangen. Wieso reagiert man einfach manchmal so? Was passiert da bei mir in meinem Inneren? Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist denn der Nutzen von diesem hypnosystemischen Konzept?
Hätte ich gleich noch gemacht.
Und auch dieses Wofür ist das denn gut? Dieses Wofür ist eine ganz zentrale Arbeit, wenn ich eben mit Kunden oder auch der Gunter Schmidt mit Klienten arbeitet, immer wieder zu gucken, wofür, was will ich erreichen? Und was so auch Ziel dieses hypnosystemischen Arbeitens ist, das ist eine richtig gute Zusammenarbeit von Kognition und das, was wir so, ich sag mal, landläufig als Intuition bezeichnen. All das, was so im Zwischenhirn stattfindet, da eine gute Zusammenarbeit hinzukriegen und sogar einen Synergieeffekt, also so einen Kraftbildeneffekt. So das, was du manchmal als diffuses Empfinden hast, so als Gefühl, das sogar nutzen zu können für dein Ziel, was du hast.
Okay, darf man auch Bauchgefühl sagen? Oder ist,
Passt gut dazu, denn es werden auch mit sogenannten somatischen Markern gearbeitet und das Bauchgefühl, das ist so ein netter Fachbegriff, somatisch heißt Körper und Marker, Kennzeichen. Woran merkst du es? Ja, Bauchgefühl, mir grummelt es im Magen. Oder ich habe auch Kunden bei mir, die sagen, boah, ich habe es richtig im Nacken. Ich merke, dass sich hier alles voll verspannt und es mich sowas von runterzieht. Also das ist so ein typischer somatischer Marker, dass da irgendwas gerade in dir arbeitet.
Also ich verdanke über ein Beispiel, vielleicht auch von einem von deinen Kunden, natürlich sagen wir nicht, wer das war oder so. Aber also was ist vielleicht so eine typische Problemstellung? Oder Coaching muss ja gar nicht auch immer Problem heißen, sondern manchmal ja auch einfach Weiterentwicklung. Also dass man es noch so ein bisschen einordnet, wo wird's zum Beispiel auch genutzt. Mhm. So, ne? Also das wofür habe ich verstanden. Aber.
Ich nehme mal ganz einfach mich als Beispiel, denn wie du auch gerade sagtest, ja, ich kenne das allzu gut, habe ich gesagt, ich auch und meine Kunden ebenfalls. Das war auch etwas, wo ich wirklich, seitdem ich das hypnosystemische Konzept kennengelernt habe und den Gunter Schmidt letztes Jahr an der Sommeruni kennen und schätzen gelernt habe, sowohl wie er gearbeitet hat, also was ich beobachten konnte, als auch dieses Menschliche bei ihm. Denn er erzählt selber, das erlebt er auch. Und ich erlebe es auch.
Beruhigend.
Ich komme in Situationen und dann überlege ich nachher, ey, was ging denn da gerade bei mir ab? Was hat mich denn da so richtig angetriggert?
Habe ich mich jetzt gerade gar nicht wiedererkannt? Oder also, das war vielleicht auch jetzt nicht ich für einen Moment?
In welches Muster bin ich denn da so richtig eingestiegen? Oder wenn ich es mal, wenn ich jetzt so die Hirnphysiologie vereinfacht beschreiben will, auf welche Datenautobahn bin ich aber mit einem Silberfall sowas von angefangen zu fahren, dass aber sowas von die Post abging und ich in eine Situation kam, wo ich eben nicht mehr so gut steuern konnte, wo mein Denken eingeschränkt war, wo ich sogar vielleicht, wenn es mal richtig extrem ist, das habe ich auch schon erlebt, das Ziel aus den Augen verloren habe. Und dann mit so klassischen Mustern geantwortet habe, aus meinem Silberpfeil heraus so richtig buff unterwegs war.
Ja.
Wer kennt das nicht? Ich kenne es auch. Und dann ist so die Frage, welche Seite in mir wird da durch irgendeinen Reiz angesprochen? Ich bin nämlich mehr als eine. Und ich komme da aber auch als Beispiel dazu. Kennst du das? Du erlebst eine ähnliche Situation ein paar Tage später und dennoch ist es anders vom Verlauf. Du bist mit den gleichen Leuten zusammen und dennoch kriegst du mit, irgendwie ist hier gerade was anders.
Wenn ich schon drüber nachgedacht habe für mich selbst, ne, was, also ich stelle mir jetzt gerade so vor, in der ersten Situation habe ich gedacht, oh, wie hast du dich denn da verhalten, ne? Du
ja, genau. Oh, das so, ist ne? ein wertvoller Hinweis, danke. Wie gehen wir dann mit uns um?
Ja, genau, ne? Wahrscheinlich Selbstakzeptanz und sowas. Ja,
ja richtig.
Genau, so, und dass du dann aber fürs Zweite für dich schon reflektiert hast und das dann vielleicht besser gemacht hast oder dich anders verhalten hast, weil du gemerkt hast, oh, jetzt komme ich wieder in diese Situation rein und merkst es vielleicht schneller für dich. Ne? Mhm. Aber ganz ehrlich, jedes Mal klappt das auch nicht.
Und das ist so ein cooles Beispiel, ja. Denn, und das ist wiederum ein wichtiges Element in dem Hypnosystemischen, wir sind halt, wie ich vorhin schon sagte, mehr als einer. Ich bin viele. Ich habe ganz viele Seiten in mir. Ich habe zum Beispiel so einen Kritiker, ich habe so einen Zweifler, ich habe auch so einen Kämpfer, so einen Opportunisten in mir, ich habe auch so einen Antreiber. Und je nachdem, wie mein Gegenüber gerade irgendwas vielleicht ausspricht oder mich anguckt und schwupp, wird bei mir im Zwischenhirn irgendein Erlebnis, was irgendwann in meiner Biografie mal da war, und emotional, also mit Gefühlen aufgeladen ist, das ist ja abgespeichert da oben im Gehirn, das wird angetriggert. Und dann kommt das Muster, was damals dann mit in Zusammenhang stand. Das wird wieder aktiv.
Okay, ehrlich, soll ich dir was sagen? Mir ging es zu Beginn des Gesprächs so.
Das ist ja witzig.
Ja, weil du hast Intensivstation angesprochen und wie verloren sich manchmal Angehörige fühlen. Und da musste ich tatsächlich an meinen sehr geschätzten Onkel denken. Und hatte nicht so schöne Gedanken kurzzeitig. Ja, genau.
Darf ich da was sagen?
Ja.
Mein Vater war damals, als ich 14 war, schwerstkrank und auch auf Intensivstation. Und ich war als 14-Jährige ja auch mit meiner Mutter und meinen Geschwistern auch auf der Intensivstation. Und auch ich kam mir sowas von hilflos vor.
Ja.
Und ich spüre die Resonanz. Ich habe das gespürt, wenn ich in der an der Krankenpflege tätig war. Diese Resonanzen, die spürst du. Mit welcher Seite kommst du deinen Kontakt vom Gegenüber?
Mhm. Ja.
Also nicht nur, dass wir zwei uns hier so als Leibliche gegenüber sitzen und kommunizieren, sondern es ist auch immer wieder interessant und auch im Coaching ein wichtiger Punkt, wer in mir ist gerade aktiv und spricht mit wem im Gegenüber.
Und kann ich da, jetzt kommt wahrscheinlich der Coaching-Aspekt mit rein, ne? Wie kann ich da jetzt vielleicht eine von den Rollen, die dann in mir hochkommen, die ich aber, wo ich gar nicht will, dass der hochkommt, daran kann man dann arbeiten, ne?
Ja, genau. Jetzt ist es bestimmt interessant, wie das passieren kann, wie ich da auch in eine bessere Selbststeuerung und auch Selbstorganisation komme. Das geht, ich sage es gleich, in kleinen Schritten. Und Gunther Schmidt hat ganz oft gesagt, das ist schwer, aber möglich. Es ist möglich.
Immerhin.
Genau. Und ich fange dann wirklich auch mal an und stelle Fragen. Wie alt fühlen Sie sich in dem Moment? Wie groß erleben Sie sich? Und meistens kriege ich dann so als Antwort, und ich erlebe das ja bei mir selber auch, wenn ich in so eine Situation und auch in so ein Erleben rutsche, ich fühle mich viel jünger. Und der Körper, der mit dem Zwischenhirn, also wirklich, das ist man könnte schon sagen, eine Einheit, der reagiert sofort. Wenn ich mich unwohl fühle, dann passiert auch körperlich was.
Ja.
Also es ist neben dem, dass ich mich jünger fühle auch, dass ich, auch wenn ich
also
vielleicht sogar,
oder so, ne?
Vielleicht, wenn ich in einer Sitzung bin mit irgendwelchen wichtigen Leuten, bleibe ich vielleicht noch gerade sitzen. Aber innerlich passiert was.
Wie so unter den Tisch gerutscht, ne?
Genau. Sehr schönes Bild nach dem Motto, hallo, wo bin ich denn geblieben? Und wie handlungsfähig bin ich denn, wenn ich unterm Tisch gelandet bin?
Ja.
Wie klar kann ich denn noch denken? Wie atme ich noch? Wie ist vielleicht auch Gestik und Mimik? Bin ich dann noch in der Lage zu lachen, wenn Angst im Spiel ist?
Ja.
Eher nicht.
Ja.
Und jetzt kommt, sage ich mal, auch wirklich das, was ich so als wertvoll schätze an dem Hypnosystemischen. Da mal auch zu wertschätzen, diese Situation, die gab es damals. Die ist abgespeichert. Doch Menschen und wir auch damals, wir haben sinnorientiert gehandelt. Durch die Erfahrung, die wir bis dahin schon hatten. Und wir waren auch da schon in einem Lebensbezug mit anderen Menschen zusammen. Und es ging immer wieder darum, dass wir ein Zugehörigkeitserleben hatten, dass wir irgendwo dazugehört haben, dass wir gewertschätzt wurden, also anerkannt wurden. Das Sicherheitsbedürfnis, das ist wirklich ganz elementares menschliches Grundbedürfnis. Das kommt immer wieder durch. Wir wollen uns sicher fühlen und dafür handeln wir halt sinnorientiert. Ob dann die Wirkung auf Dauer immer die ist, die wir haben wollen, das ist noch was anderes. Deswegen können wir dann ja auch mal gucken, was kann ich dann tun, wenn ich merke, dass ich in so ein Erleben, es geht wirklich um ein Erleben, rutsche.
Ja.
Was kann ich dann tun, um wieder wirklich handlungsfähig zu werden? Und wenn ich in Sitzungen bin, auch das wirklich positioniert vortragen kann, um was es hier gerade geht. Die Fakten darlegen kann, also wirklich ganz klar denken kann, meine Kompetenzen wirklich so flupp dabei habe, dass es wirklich flutscht. Ja, mal schauen, wie ich da hinkomme, dass ich dann, wenn ich mich eben so klein fühle und auch wenig kompetent erlebe, ich dann wiederum in anderes Erleben komme, wo ich wirklich in der Kraft bin und auch, wie ich gerade schon sagte, klar denken kann, die Kompetenzen parat habe. Um das Ziel, was ich erreichen will, in dem Zusammensein mit dem anderen, um da auch für was beitragen zu können. Und da gibt es eine sehr wertvolle Methode.
Ja, super.
Wer ist daran interessiert?
Ja, ich wollte gerade fragen. Also, du nimmst es mir vorweg. Wunderbar.
Ich sage das auch bewusst, denn ich frage auch meine Kunden immer wieder, ob sie überhaupt Interesse daran haben, so weiterzuarbeiten, ob das für sie überhaupt was bringt, ob das nützlich ist für das Anliegen, was sie ja mitbringen. Und ich höre sehr oft, ja, manchmal aber ist noch Skepsis da und es darf auch sein. Weil es darf ja auch eine skeptische Seite in uns geben, die noch mehr Infos braucht oder vielleicht auch erstmal ein bisschen noch abwarten will. Ist alles okay.
Ich habe allein im Sinne der Hörer gefragt. Ne?
Ja, und das finde ich halt auch ganz wichtig, denn wir haben gerade über Sicherheitsbedürfnis gesprochen. Das gehört dazu, um Sicherheit zu vermitteln. Und wenn die Leute wissen, ich kann hier entscheiden, ja, es interessiert mich, nein, Dann gucke ich halt, was machen wir dann?
Okay. Mhm.
Und du sagtest jetzt, dich würde es interessieren.
Ja, ich hätte es eh gefragt. Wie machen wir es jetzt?
Ja, genau. Ja, ich frage dann halt auch, gab es schon mal in der Vergangenheit auch Situationen, wo sie sich so richtig, richtig gut gefühlt haben? Wo sie den Beitrag, die sie zum Beispiel im Team oder auch wenn sie mit irgendwem unterwegs waren aus dem Freundeskreis, wenn sie dem was erzählt haben, wo sie gemerkt haben, boah, da komme ich richtig gut klar, kann ich alles richtig gut erzählen und ich fühle mich dabei auch noch wohl. Mhm. Ich nehme ganz viel wahr vom Raum um mich rum. Ich kann gut durchatmen, habe das, was man eine positive Körperspannung nennt. Auch so Hände und Nacken, es ist alles schön locker. Und ja, hab vielleicht auch noch ein Lächeln im Gesicht, fühle mich also gut dabei. Manchen, je nachdem, wie lange die schon in der sogenannten Problemtrance sind, sprich, wie lange sie schon um das Problem herumkreisen, fällt es dann schwerer, sich aus diesem Herumkreisen zu lösen und in was anderes zu switchen. Aber mit ein bisschen Nachfragen und auch, wenn ich dann auch manchmal auch ein bisschen was so auch von mir erzähle oder auch mal eine kurze Anekdote erzähle, dann taucht fast immer bislang, also vielleicht nicht in der Sitzung noch, aber irgendwann taucht dieses Erleben auf und da habe ich mich richtig gut gefühlt. Und dann wird es auch wirklich mit allen Sinnes Funktionen, die wir so haben, alle Sinne, die wir dabei haben, die werden genutzt. Wie war das Sehen? Das Hören, gab es auch so ein Gefühl dabei. Die, die das schon besser drauf haben, die zum Beispiel eh schon mit irgendwelchen Sinnesempfindungen gearbeitet haben, die können sogar sagen, was sie geschmeckt haben, gerochen haben in der Situation. Okay. Und dann ganz wichtig, Körper wieder, wie haben sie gestanden, gesessen? Wie war die Erdung mit den Füßen auf dem Boden?
Fester Stand.
Fester Stand, aber auch guter Sitz. Ich habe ja mal geritten, also wirklich die Sitzbeinhöcker gut zu spüren. Gut, wirklich im Stuhl gut balanciert zu sitzen.
Anders als ich. Ich fläts immer so, ja.
Ja, es macht was aus. Es hat eine Wirkung, wie wir sitzen.
Ja.
Und das wird dann wirklich so modelliert zu einer sogenannten Steuerposition. Steuern deswegen, weil es ja darum geht, aus einem unangenehmen Erleben wiederum in die Kompetenz zu kommen.
Okay.
Und also, handlungsfähig zu sein.
Okay. Da hast du wie so ein, keine Ahnung, Referenzmoment oder Referenzgefühl, wo man sagt, hey, da war doch alles toll, ne? So. Und du erinnerst dich noch daran.
Genau.
So, und
dann wird gefragt, wie war das? Erzähl mal oder erzählen Sie mal.
Okay, um da die Erinnerung nochmal wieder ein bisschen hervorzurufen. Und das stellt dann diesen Gegenpol dar zu dem, wie sie vielleicht jetzt hauptsächlich sich fühlen.
Ich komme nochmal auf das, was du gesagt hast. Wir erinnern das und dadurch, dass wir das so wieder wirklich bildhaft erinnern, ist es wieder für das Gehirn, für das Zwischenhirn wie Gegenwart. Das Zwischenhirn denkt, och, das ist ja gerade wieder voll aktuell.
Okay. Das ist aber cool, dass das so funktioniert, ne?
Ja, und das ist nämlich genau das, was genutzt werden kann.
Ja.
So können wir wirklich diese Kooperation hinkriegen zum Zwischenhirn. Weil das Gehirn, die Kognition, die geht in die Zukunft und in die Vergangenheit. Das Zwischenhirn, das lebt immer im Hier und Jetzt. Kann aber Erlebnisse durch Trigger aus der Vergangenheit hervorrufen.
Okay.
Also Erleben wird von Moment zu Moment immer wieder neu hergestellt.
Ja.
Und dieses Modellieren, dass du gut sitzt, gut geerdet bist, ganz locker atmest, auch Arme und Beine, einfach in einer positiven Körperspannung hast, daraus wird dann diese Steuerposition erarbeitet. Da ist das Coaching auch ein Schutzraum. Und wenn sich die Leute das erlauben, dann machen die das auch. Wie so eine Art Skulptur. Und was sehr, sehr hilfreich ist, ist nämlich auch zu wissen, dass das Zwischenhirn keine Sprache versteht. Das Großhirn, die Kognition schon. Aber das Zwischenhirn, das reagiert auf Blicke, so wie etwas gesagt wird, auf den Klang der Stimme, auf Rhythmus, aber auch auf Gerüche, auf Geschmäcker. Das kennen wir auch sehr gut aus der Traumatherapie. Flashbacks, da ist ein Geruch. Irgendwas und buff, ist es wieder da, das Erleben.
Spannend.
Und das ist halt, wenn du dann anfängst, damit zu modellieren und das verbindest mit Klang oder Rhythmus, zum Beispiel Fingerschnipsen, irgendeinem Rhythmus, das kannst du verankern und dieses Bild regelrecht wirklich in so ein Bild hinein freezen. Und dir ein Symbol noch dazu suchen, weil das Zwischenhirn versteht ja keine Sprache, aber Bilder. Und da so alte Muster, so ein Vorzugsrecht beanspruchen, ist es sehr hilfreich, sich selbst zu unterstützen und mit Bildern zu arbeiten, mit Symbolen zu arbeiten.
Okay, und dadurch kannst du es wahrscheinlich mit ein bisschen Training oder auch ein bisschen mehr Training das wieder abrufen, ne? Oder?
Es braucht echt Training.
Ja.
Es ist schwer, aber möglich. Und je öfter die Leute einfach sagen, und ich mache das jetzt, ich gehe jetzt mal in diese Steuerposition. Und was dann in dem Hypnosystemischen auch noch eine Rolle spielt, ist, um neue Muster im Gehirn zu, also Gunter Schmidt sagt, zu stricken. Der sagt dann ja auch, wir sind hier in keiner Fortbildung, wir sind hier im Strickkurs. Wir stricken neue Muster. Also er nutzt Geschichten.
Cooler Typ.
Dann kommt schon, wie du jetzt auch gerade, Lachen zustande. Schwupp ist das Zwischenhirn in einem Wohlfühlmodus und kann ganz anders lernen. Und wenn wir dann nämlich wirklich anfangen, solche neuen Muster zu stricken, dann ist es hilfreich, das zu verbinden. Wie fühle ich mich, wenn es mir mies geht? Kurz in dieses Zusammengesackte zu gehen. Kurz mal wahrzunehmen, wie atme ich denn dann?
Ja.
Dieses flache, gepresste, um dann wiederum ganz bewusst sich aufzurichten oder auch hinzustellen und bewusst
das Vergleich dann.
In das positive Erleben zu gehen. Das kannst du nämlich nutzen, wenn du bei der nächsten Sitzung wieder merkst, oh, da guckt mich einer blöd an. Und du in deinem Stuhl nach unten rutscht.
In der Richtung unterm Tisch.
Ja, und eben diese Chance damit zu üben, ist dann fürs Zwischenhirn das, wo es sagt, ah, da gab es aber noch was anderes. Hast ein Symbol dabei. Manche haben zum Beispiel
ein Bild
auf dem Handy. Ich habe gerade das Fingerschnipsen erwähnt.
Aber du fängst das ja kannst jetzt in, oder?
Ja, das kannst du ja leise machen. Du brauchst ja nur Daumen und Zeigefinger. Aneinander bewegen, macht kein Geräusch, kannst du sogar die Hand unterm Tisch tun, kriegt keiner mit. Dennoch hat es eine Wirkung. Das Zwischenhirn erinnert sich,
das war gut.
Da gibt es aber so ein Kompetenzerleben. Da kommt auch schon wieder eine andere Körperhaltung zustande. Dann ist es wohl nicht brenzlig. Dann ist ja alles in Ordnung.
Braucht man doch nicht flüchten, ne? Oder aggressiv werden oder was auch immer.
Ja, und genau das, was du gerade sagst, ist nämlich das, was das Zwischenhirn als Aufgabe hat. Überleben zu sichern durch Kampf, Flucht und Starre. Und das in allen Ausformungen. Kampf, Aggression oder auch sehr sachliche Formulierungen, die aber hin und wieder mal so unter die Gürtellinie gehen. Auch das findet in Teams das ein oder andere Mal statt. Und so vieles andere.
Ja, das
Steuerposition
cool.
ist die wirksamste Methode, die es gibt. Mit dem Körper zu arbeiten, ist das Wirksamste, was es gibt. Die sogenannte Embodiment-Forschung, ich sage das deswegen, weil das Hypnosystemisch nicht, also ist kein esoterischer Kram, sondern beruht auf wirklich schon erforschten Konzepten und auch Konzepten, die wirklich wertvolle Erfahrungswerte nachweisen. Und nutzt aber auch die Neurobiologie, die moderne Hirnforschung. Und die Embodiment-Forschung beschäftigt sich wirklich auch mit dem Körper, mit Körperreaktionen, Aktionen. Kommt wie so vieles aus dem angloamerikanischen Raum, ist dann irgendwann mal nach Deutschland geschwappt. Gott sei Dank, kann ich sagen, weil den Körper haben wir immer dabei. Den gibst du nicht an der Garderobe ab, wenn du irgendwo hingehst.
Ja.
Den nimmst du mit und den kannst du nutzen. Zum Beispiel über diese Steuerposition.
Das ist echt sehr, sehr spannend. Also ich habe ja sogar zur Vorbereitung da ein bisschen was drüber gelesen, aber das war mir echt nicht klar. Super spannend. Finde ich echt total cool. Ich wollte noch einmal auf das, weil da ja auch Hypno als Begriff mit drin ist. Ne? Hatte ich nämlich auch gelesen, dass es davon kommt, wir hypnotisieren uns eigentlich immer selbst. Ne? Also du hast eben auch Problemfeld oder Problemtrance genannt. Ne? So, dass sich wahrscheinlich so ein enges Blickfeld irgendwie habe, ne? Ich sehe nur noch mein Problem, ich sehe nur noch, um dein Beispiel zu nehmen, nur noch wieder diese nächste Sitzung, ne? Wo ich ja unbedingt, und da kommt ja auch der und der, und da muss ich ja auf jeden Fall mich positionieren und keine Ahnung was, oder das und das rüberbringen. Und dann wahrscheinlich nur das Problem sehe, oh Gott, was ist, wenn das und das passiert, oder wenn der wieder so guckt und so, ne? Ist das der Grund, warum das Hypno mit drin ist, oder ist da doch noch irgendeine Art von Hypnose quasi in dem Coaching drin?
Da danke ich dir auch nochmal für den Hinweis, weil ich das auch nochmal wirklich wichtig finde. Denn wenn wir Hypnose hören, ist das auch ganz schnell so mit gewissen Vorurteilen behaftet oder auch Vorstellungen. Uns fällt dann so die Show-Hypnose ein. Oder im Moment gibt es ja diesen Film Babylon Berlin. Da ist ja der Hauptdarsteller auch schon in Hypnose versetzt worden. Und wenn wir das so beobachten, dann denken wir immer, oh Gott, da bist du ja völlig handlungsunfähig, völlig irgendwo abgedriftet. Was passiert da mit mir? Das macht ja wieder Angst. Und das darf auf gar keinen Fall in der hypnosystemischen Arbeit irgendwie, die Leute bringen eh schon oft Angst mit, Unsicherheiten. Das dann noch zu fördern, alles, was läuft, ist ganz transparent. Also wirklich so den Aufmerksamkeitsfokus, deine Aufmerksamkeit mal auf das zu richten, wie es gerade im Problemerleben ist. Und dann mal, man nennt das auch so eine Reise in die Lösungszeit, anzufangen. Ja, wie könnte es denn dann sein, wenn die Lösung da ist? Was wünschen Sie sich denn da? Auch da gehört ein Erleben dazu. Also diese Aufmerksamkeit von dem Problem, aus dieser sogenannten Problemtrance in die Lösungstrance, das aufzumachen und da den Weg hin zu bahnen, durch verschiedene Methoden, aber auch durch Sprache und auch durch Nachfragen, durch sogenannte W-Fragen, wie ist es denn dann, woran merken Sie das, wer merkt es denn noch, woran? Was wäre dann auch in Ihrem Wohlgefühl, wenn es auf Ihren Körper, also da auch wieder Körper, was wäre denn dann da vielleicht auch spürbar?
Um nicht nur die Lösung, also aufzuzeigen, ja wahrscheinlich im Coaching eh nicht, ne? Der Coach zeigt ja nicht die Lösung, sondern ist der Wegbegleiter. Aber so überhaupt so diesen Raum für Lösungen erstmal wieder aufzumachen, ne? Oder?
Ja,
oder
genau.
Das so zu knacken wahrscheinlich nach und nach, ne?
Knacken hört sich jetzt fast ein bisschen jetzt aus meiner Wahrnehmung, da kracht was zusammen.
Arbeitest du da nicht mit dem Hammer?
Ich helfe demjenigen, der mir etwas schildert, ein Muster aufzuknüpfen. Und das wirklich bei vollem Bewusstsein.
Pass auf, besser zum Stricken. Ja.
Genau, also wirklich im Wachzustand. Es geht wirklich darum, die Aufmerksamkeit dann auch nochmal darauf zu richten, dass ich auch mal so was Alternatives anbiete. Ja, wenn man jetzt von, so ist das dann, dann fällt mir jetzt nichts ein. Es geht jedenfalls darum, auch Situationen mal anders zu benennen.
Ja. Ach so, einfach von der Sprache das auszudrücken.
Anders zu beschreiben.
Nehmen wir das,
ich habe da dauernd Stress mit meinen Eltern. Das mal umzuswitchen. Sie scheinen sich, oder kann es sein, dass sie sich sehr um ihre Eltern kümmern, sich sehr bemühen. Und schon geht im Gehirn anderes Denken los.
Ja.
Aha, das könnte ich auch so sehen. Also es ist wirklich interessant, was andere Beschreibungen dann auf einmal auch ermöglichen. Ich hatte ein Beispiel, neulich eine Kundin, die hat gesagt, boah, ich würde mir echt mehr Gelassenheit wünschen. Ich wäre dann auch, als es darum ging, was wäre dann anders, woran würdest du es merken? Ich könnte dann zu Hause wirklich auch mehr bei mir in meiner Freizeit sein. Mich würden ein paar Sachen auch gar nicht mehr so tangieren. Die könnte ich da einfach lassen. Und dann habe ich so mal auch so ein bisschen provokant gefragt, ja, was ist, wenn Sie überhaupt was lassen? Was würden Sie denn als erstes lassen? Und als ich nachher gefragt habe, was war denn nützlich aus der Sitzung, da hat die zu mir gesagt, die Frage, was will ich denn mal lassen? Und da habe ich auch schon Ideen und das probiere ich jetzt aus. Und ich bin neugierig, was die mir in der nächsten Sitzung...
Ach so, das hat sie jetzt gar nicht so gesagt, sondern das hat sie quasi mitgenommen. Ich sage das mal als gedankliche Hausaufgabe so.
Und, als Impuls.
Oder? Was, Genau. Was mache ich jetzt daraus? Mhm.
Das ist halt auch so dieses, genauso wie ich, mit dem, was ich lerne, für mich selber experimentiere.
Ja.
Oder ganz am Eingang unseres Gesprächs habe ich ja auch erzählt, wie der Gunter Schmidt mit diesem ganzen Wissen, was er hatte,
ja,
und diesen Infos angefangen hat zu experimentieren, auch für sich, dann, wenn ich wieder in meinem Alltag bin, mal, ja, anzufangen, wirklich herum zu experimentieren.
Mhm.
Und den Begriff Hausaufgabe, den habe ich weggelassen, weil da könnten Erinnerungen an die Schulzeit auftauchen, mhm, und die sind bei dem einen so oder bei dem anderen so besetzt.
Mhm.
Aber mal zu sagen, sie können sich...
Sprache.
Ja, ja. Und einfach auch mal dann, ja, mal zu gucken, wenn ich mich selbst ein Projekt mache und einfach mal so ein bisschen experimentiere,
mhm,
und mal schaue, was passiert denn, wenn ich jetzt mal irgendwas lasse?
Mhm.
Oder wenn ich mal ganz bewusst für mich mir jetzt hier auch mal eine Auszeit nehme.
Mhm.
Wenn ich irgendjemanden im Team konstruktiv um etwas bitte, was seine Aufgabe ist, weil ich es wieder brauche, mhm, für das, was ich zu tun habe.
Mhm.
Was passiert dann? Und damit anzufangen, wirklich vorsichtig, ich sage bewusst vorsichtig,
mhm,
das ist ganz wertvoll, um auch zu schauen, was hat es denn für Auswirkungen, wenn ich mich verändere,
mhm,
zu meinem Lebensbezug. Menschen sind sinnorientiert, die wollen dazugehören. Die leben mit anderen Menschen zusammen. Und Sicherheitsbedürfnis, Anerkennung,
ja,
und eben auch diese Zugehörigkeit, das ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Will ich die Wirkung von der Veränderung wirklich in Kauf nehmen oder nur einen Teil?
Mhm.
All das wird dann auch noch in meinem Coaching wirklich beleuchtet.
Und du hast ja gerade auch schon gesagt, ne, vorsichtig oder so Schritt für Schritt, ne, weil wenn ich mir jetzt gerade vorstelle, da ist jemand am Freitag noch, tritt er noch so auf und am Montag oder lassen auch nach dem Urlaub, ist der auf einmal komplett anders. So, da würden ja wahrscheinlich die Kollegen dann auch erstmal sagen, sag mal, was nimmst du jetzt? Nimmst du irgendwas jetzt? Nee, aber genau so Kleinigkeiten, so kleine Schritte, ne, wo man auf einmal sagt, so, weiß ich nicht, vielleicht auch ein Chef, der von seinen Mitarbeitern nicht komplett ernst genommen wird oder so, dass man einfach sagt, hey, du hast ja die und die Aufgabe. Ne, mhm. Da haben wir gesagt, du gabst ja die und die Deadline. Jetzt hattest du sogar noch einen Tag extra. Ne? Morgen 9 Uhr sprechen wir mal drüber. Ne?
Mhm.
Ich stelle das Termin ein, freue ich mich auf deine Ergebnisse. Kannst mir die Präsentation vielleicht ja sogar vorher schon zuschicken. So, also wenn er vielleicht Probleme irgendwie mit Verbindlichkeit hatte oder wie gesagt, vielleicht nicht ernst genommen wurde in seinem Team als Führungskraft, genauso Kleinigkeiten mal so, ne?
Mhm.
Ja, ich glaube, weil ansonsten, wenn du da so einen krassen Wechsel drin hast, das funktioniert wahrscheinlich auch nicht mehr.
Nee, und es führt zu Riesenirritationen.
Ja.
Und dann ist halt auch die Frage, was kommt als Echo zurück?
Mhm.
Gerade wenn Loyalitäten und Werte eine Rolle spielen. Das ist ganz wichtig, wenn es bei Veränderungen darum geht, die Kompetenzen auch wieder zu nutzen. Wenn ich mich sehr um andere immer bemüht habe, wie reagieren die, wenn ich dann auf einmal sage, mache ich nicht mehr?
Mhm. Oder ich brauche jetzt was von dir. Und ich habe vorher noch nie was angefordert. Ne?
Mhm. Mhm.
Ja.
Und da halt auch, und da ist der Coaching auch wieder ein guter Raum, das auch mal wirklich auch so in Rollenspielen zu üben.
Mhm.
Und dann auch wieder mal wirklich auch zu erleben, wie geht es mir denn selber in dem Rollenspiel,
mhm,
wenn ich das mache? Also es gibt dann auch mal einen Rollenwechsel, dass ich in die Rolle meines Kunden schlüpfe,
mhm,
und der in meine. Und dann auch so zu beobachten, ey, was nehme ich da wahr?
So, das war's mit der Aufnahme. Du bist jetzt vielleicht überrascht von mir zu hören. Es ist der absolute Super-GAU passiert. Was vermutest du, was könnte das sein? Was könnte das sein für jemanden, der Podcast macht? Ich sag's dir, das Gespräch ist nicht komplett aufgenommen worden. Ich habe ja so einen kleinen Handyrekorder, mit dem ich die Podcast-Gespräche aufnehme. Und das Gerät hatte ich einer Freundin ausgeliehen, die jetzt auch überlegt, einen Podcast zu starten und die sich da so ein bisschen mit ausprobiert hat. Genau, ich habe den Rekorder rechtzeitig zurückbekommen, habe aber ihre Folge nicht mehr gelöscht. Jetzt ist die Speicherkarte schon nicht allzu klein, aber so eine Folge, die produziert halt richtig, richtig Kapazität. Also es kann schon 1 GB Speicherplatz einnehmen, eine Folge. Und so kam es dann, dass ich nach dem Gespräch festgestellt habe, uns fehlen ein paar Minuten. Zum Glück nur ein paar Minuten. Ich bin total froh gewesen und dankbar, wie Birgit reagiert hat. Sie hat gesagt, ja, da fehlt etwas. Das ist ein Fehler. Und hat gelacht und wir haben zusammen überlegt, was wir jetzt machen. Und genau, es blieb gar keine Zeit für mich in eine Problemtrance reinzugehen, reinzufallen, sondern... Und das hat wirklich das dann auch nochmal gezeigt, dass Birgit das wirklich lebt und dass sie da absolut authentisch ist mit dem, was sie vorher gesagt hat. Gut, dann haben wir jetzt über den Weg das Gespräch abgeschlossen. Ich wünsche noch einen wunderbaren Tag und wir hören uns in der nächsten Folge.